HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. Seit Wochen tobt ein brutaler und empörender Krieg in der Ukraine, angezettelt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Geistliche Rückenstärkung erfährt Putin vom Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, von Kyrill dem I. Putin und Kyrill sind seit langem dicke Freunde. Es zeigt sich, dass die beiden seit Jahren schon den ideologischen Boden bereitet haben für diesen Krieg und seine Unterstützung in der russischen Bevölkerung. Jetzt hat die EU auch den Moskauer Patriarchen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Was treibt Kyrill an? Wie rechtfertigt er seine Kriegstreiberei? Dazu im zweiten Teil dieser Sendung ein ausführliches Gespräch mit der Osteuropa-Expertin Regina Elsner. Heute schreiben wir den 8. Mai, ein Tag, an dem wir an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern und dankbar auf die Befreiung von einem terroristischen Unrechtsregime schauen. Dass jetzt wieder ein brutaler Krieg mitten in Europa tobt, wieder ausgelöst durch einen despotischen Gewaltherrscher, das hätten viele nicht für möglich gehalten. Vor allem nicht die sogenannten Millennials, die etwa 30-Jährigen, die in den beginnenden 2000er Jahren in einer scheinbar glücklichen Friedenszeit aufgewachsen sind.
Mir fällt es im Moment tatsächlich sehr schwer, so eine Balance zu finden zwischen meinem Alltag, der ja hier irgendwie weitergehen muss, und eben den Gedanken, die doch irgendwie in der Ukraine sind.
Ich finde es aber sehr belastend, mir das anzugucken. In den Medien sieht man es ja meistens.
Ich habe jetzt keine Erfahrung, Gott sei Dank, im Krieg, aber aus Erzählungen heraus ist das definitiv ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt.
Ich finde, es ist ein totales Privileg, sagen zu können, ich bin Pazifistin, weil ich einfach nur Frieden erlebt habe bisher.
Vier Menschen in ihren 20ern. Vier Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven. Sie sind jüdisch, christlich, muslimisch. Wie denken Sie über Krieg, über Frieden? Was macht Ihnen Angst? Und was gibt Ihnen Hoffnung? Ich treffe Sarah Bonk in einem schlichten Klinkerbau in der Kölner Innenstadt. BDKJ steht am Klingelschild. Bund der deutschen katholischen Jugend. Sarah Bonk ist im Jugendverband groß geworden, erzählt sie, als wir am Konferenztisch Platz nehmen. Heute ist sie Diözesanvorsitzende und angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche.
Also es gibt viele Kinder und Jugendliche, die Fragen haben, kommt jetzt der dritte Weltkrieg, muss ich mir Sorgen machen, bin ich hier in Sicherheit, wie können wir die Kinder, die Erwachsenen, die nach Deutschland kommen, gut unterstützen hier. Das ist einfach jeden Tag Thema. So.
Fragen, die sich Sarah Bonk selbst stellt. Hätte sie sich vorstellen können, dass plötzlich ein Krieg wie dieser ausbricht?
Ehrlich gesagt, nein. Mich hat das schon sehr überrumpelt und mir auch nochmal vor Augen geführt, wie froh wir sein können, dass wir in unserer Generation mit unter 30-Jährigen noch keinen Krieg in Deutschland erleben mussten.
Krieg war weit weg, auch für mich. Wobei, in den 90er Jahren sind Menschen bei Kriegen auf dem Balkan gestorben, nicht so weit weg. Aber damals war ich ein Kind. Die letzten Jahrzehnte haben wir in Frieden und Sicherheit gelebt, zumindest in Westeuropa.
Wenn man einfach das Weltgeschehen verfolgt und einfach sieht, was passiert um uns herum, dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann schon verstehen, dass da Menschen sagen, ich hätte es mir nie vorstellen können, dass das hier stattfindet. Ich bin aber tatsächlich so groß geworden, dass mein Vater mich immer sensibilisiert hat für die Geschichte. Und die Geschichte ist nun mal voll von kriegerischen Auseinandersetzungen und größeren Katastrophen.
Bara Abu El-Khair. Er ist 29 Jahre alt und in Darmstadt geboren. Für Studium und erste Jobs war er viel in der Welt unterwegs. Jetzt lebt er wieder in seiner Heimatstadt. Er sei dankbar, denn er ist in Sicherheit aufgewachsen, anders als seine Eltern. Der Vater ist in Jordanien geboren, die Mutter in Palästina.
Man ist mit diesen Erzählungen groß geworden. Man hat mitbekommen, wie die Eltern selber in Flüchtlingscamps groß geworden sind.
In schwierigen Zeiten gibt die Religion ihm Halt. Bara ist Muslim und lebt seinen Glauben aus. Er betet 5-mal am Tag und gerade fastet er. Es ist Ramadan.
Für mich ist das eher eine innere Geisteshaltung. Wie geht man in Stresssituationen um? Ne? Gottvertrauen ist da der zentrale Aspekt. Einfach geduldig zu sein, die Dinge so manchmal einfach hinnehmen, wie sie sind. Die Kraft ziehe ich hauptsächlich aus der Religion. Es geht darum, dass deine Handlungen nichts anderes sind als das Spiegelbild deines Herzens.
Bara erlebt die Religion als Motor, als Antrieb für gutes Handeln. Und als ich mit Nils spreche, merke ich, dass er ganz ähnlich denkt als Christ.
Mein Glaube gibt erstmal auch Hoffnung und vertritt ja ein ganz klares Menschenbild, was mit Werten wie Nächstenliebe verbunden ist. Und da kriegt man Hoffnung, dass sich Menschen gegenseitig helfen und dass auch in jedem Menschen irgendwas Gutes ist und dass eigentlich jeder Mensch den Anspruch haben sollte und wahrscheinlich auch hat, friedlich zusammenzuleben und möglichst gewaltlos.
Nils Winke kommt aus Duisburg. Er ist 23 Jahre alt und studiert Politikwissenschaft. Was er in der Theorie lernt, setzt er praktisch um. Er arbeitet für die örtliche Grünen-Fraktion und ist im Vorstand der evangelischen Jugend im Rheinland. Sein Tag ist also gerade ziemlich voll, sagt er, als wir telefonieren. Der Krieg in Europa belaste ihn und vor allem seine Überzeugungen. Zwischen denen und der Realität klafft ein tiefer Graben, etwa beim Thema Waffenlieferungen.
Ich würde sagen, dass es mit meinem Glauben eigentlich unvereinbar ist, weil Waffen eben auch Gewalt bedeuten. Jetzt unabhängig davon, ob es eine Aggression ist oder nur zur Abwehr. Was aber natürlich ein Problem ist, dass man eine Überzeugung vertritt und dann ganz schnell mit der Realität eingeholt wird.
Das mache ihn nachdenklich. Nils sagt aber auch, dass er nicht direkt betroffen ist. Anders ist das bei Tanja.
Es ist tatsächlich sehr schwer, das zu ertragen, diese Bilder dann jeden Tag zu sehen. Vor allem auch mit dem Gedanken, dass dort eben so viele Menschen sind, die ich kenne.
Tanja Raab ist in Kremenchuk geboren, einer Stadt mitten in der Ukraine, die sich an den Verästelungen des Dnieper entlangzieht. Ihre Eltern sind nach Deutschland gekommen, da war sie gerade 3 Jahre alt. Tanjas Familie ist jüdisch, ein Teil lebt in Israel, ein Teil in der Ukraine. Klar mache sie sich Sorgen.
Es ist merkwürdig, obwohl man permanent damit irgendwie gerechnet hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, hat man es doch irgendwie weggeschoben und gedacht, nee, ich kann mir das nicht vorstellen, weil so etwas will man sich ja auch eigentlich nicht vorstellen. Kriegsbilder, vor allem europäische Kriegsbilder, kennt man ja eigentlich nur in Schwarz-Weiß oder ganz weit weg. Und jetzt ist es halt so nah und es ist irgendwie viel realer, finde ich. Und das ist das Erschreckende.
Eine Balance zu finden zwischen den Gedanken an die Ukraine und ihrem Alltag als Mama. Schwierig, meint Tanja. Die 21-Jährige lebt mit Mann und kleiner Tochter in Brandenburg. Sie studiert und postet als Oi-Jewish-Mama auf Instagram. Bunte Bildkacheln, so bunt wie ihr gestreifter Wollpulli. Sie teilt Erfahrungen aus ihrem Alltag als Jüdin in Deutschland. In den letzten Wochen kamen immer mehr politische Posts dazu.
Zum Thema Krieg hatte ich letztens ein Gespräch mit meiner Mutter und da ist uns beiden bewusst geworden, dass die Situation, die die ukrainischen Menschen im Moment erleben, sehr ähnlich der ist, die jüdische Menschen in der Tora oft haben. Denn viele jüdische Feste basieren darauf, dass das jüdische Volk sich selbst rettet. Beispielsweise, dass Moses die Juden aus Ägypten führt oder dass Esther ihr Volk rettet.
Tanja Raab ist liberale Jüdin. Traditionen und Feste passt sie für sich an. Ihr Glaube gibt ihr in dieser Zeit Hoffnung. Ganz ähnlich wie bei Katholikin Sarah Bonk aus Köln, mit der ich am Konferenztisch sitze. Ihr T-Shirt ist leuchtend gelb. Ein bisschen wie die Hoffnung, die sie trotz allem hat. Und da ist noch was.
Ich glaube, dass wir von Gott die Aufgabe auch bekommen haben, sich einzubringen und die Gesellschaft gut zu gestalten und auch für Frieden sich einzusetzen.
Für Frieden, für Gerechtigkeit, gegen den Krieg. Dabei ist der zwar ziemlich unmittelbar, aber nicht das einzige Problem unserer Zeit. Das wissen alle 4.
Sowohl Corona als auch die Klimakatastrophe oder der Krieg sind so ein bisschen wie Hiobsbotschaften, die einen dann schon auch immer wieder in Angst versetzen und sich fragen lassen, wie sollen wir das überhaupt alles schaffen?
Fragt sich der Duisburger Politikstudent Nils Finke, der selbst aktiv sein will. Bara Abu El-Khair will auch nicht nur zusehen, gerade beim Klimawandel. Er arbeitet in der Solarbranche und nebenbei für Nur Energy, ein muslimischer Umweltschutzverein.
Ich glaube, dass der Klimaschutz die größte Chance ist, dass Menschen gemeinsam für eine Sache einstehen.
Also die Veränderung sein, die man in der Welt sehen will. Bara klingt durchaus optimistisch, auch wenn er keine rosarote Brille trägt. Sein Glaube lehre ihn Verantwortung. Das gelte für die Klimaerwärmung und für Kriege.
Das Gute, das wird sich durchsetzen.
Das Gute. Darin erkennt auch Tanja Raab ihren eigenen religiösen Ansatz.
Dass alles irgendwie besser wird, obwohl es vielleicht jetzt im Moment schrecklich ist.
Wir haben es uns nicht vorstellen können, wie sogenannte Millennials in Deutschland den Krieg in der Ukraine erleben und wie sie diese Lebenserfahrung mit ihrem Glauben in Verbindung bringen. Das hat unsere Reporterin Nadja Baschek für uns erkundet. In den 90er Jahren bis in die 2000er sind viele Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland emigriert. Jüdische Kontingentflüchtlinge hat man sie damals offiziell genannt. Heute machen sie einen Großteil der jüdischen Gemeinschaft hierzulande aus. Aber ihre Geschichten sind weitgehend unbekannt oder ungehört. Und das will jetzt die jüdische Gemeinde in Frankfurt ändern. Im Dazwischen angekommen heißt ein Projekt rund um eine Ausstellung. Die startet morgen im Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum in Frankfurt. Und unsere Reporterin Nina Michalk hat mit den Ausstellungsmachern gesprochen, was es denn da zu sehen gibt und vor allem zu hören.
Im Foyer des jüdischen Gemeindezentrums ist ein Holzhaus aufgebaut, das eine Datscha darstellt, ein kleines russisches Gartenhaus. In dem Haus befindet sich ein Wohnzimmer mit Kochnische, ein Schrank und viele weitere Erinnerungen. Eleonora Herder von der Künstlergruppe End Partners in Crime hat sich das Konzept ausgedacht.
Die Idee ist, man betritt diesen Raum und kriegt eine Vorstellung davon, wie eine Person, die diese Bezüge sowohl zur ehemaligen Sowjetunion als auch zu Deutschland hat, wie die eben lebt und diese beiden geografischen und auch ideellen Räume vereint.
Viele Gegenstände, die sich in dem Raum befinden, wurden in Interviews von Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion genannt. Eine wichtige Erinnerung ist zum Beispiel das Teetrinken aus Tassen, die vielleicht schon von den Urgroßeltern benutzt wurden. Dazu der Samowar, ein typisch russischer Teekocher.
Dann haben wir einen Bücherschrank und in dem Bücherschrank steht natürlich neben einem deutsch-russischen Wörterbuch Gedichte von Mascha Kaleko. Zeitungen, also zum Beispiel haben wir hier mehrere alte Ausgaben der Neue Zeiten, eine russisch-deutschsprachige Zeitschrift.
Und dann gibt es natürlich die Geschichten, erzählt von 12 älteren und jüngeren Menschen. Ihre Interviews werden auf Bildschirmen gezeigt, die an den Außenwänden der Datscha hängen. Es sind 5 lange Collagen, in denen die Jüdinnen und Juden vom Verlassen der Heimat, dem Ankommen in Deutschland erzählen, wie es ihnen erging und heute geht.
Also meine Eltern kommen aus Dnipropetrovsk und ich glaube, sie wollten ein besseres Leben.
Meine Schwiegereltern waren Ärzte. Die wollten auch unbedingt in Europa bleiben.
Wir hatten dann so einen großen Van, wo wir so alles reingepackt haben, was ging.
Und ich kann mich erinnern, dass ich gefragt habe, ja, warum wir ausreisen? Und dann hat der Papa gesagt, ja, wir sind anders, wir sind jüdisch.
Es sind vielfältige Geschichten, mal traurig, mal lustig, mal anklagend oder nachdenklich. Und vor allem sehr unterschiedlich. Geführt hat die Interviews die Journalistin Erika Singer, die ebenfalls aus der ehemaligen Sowjetunion stammt.
Es gab in fast allen Interviews immer Momente, wo unsere Interviewpartner und Partnerinnen sehr emotional geworden sind. Als ob dieses Interview das erste Mal der Ort war, wo sie offen über diese Dinge sprechen konnten.
Manche der Jüdinnen und Juden durften in Deutschland nicht in ihren Berufen arbeiten, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Andere haben Karriere gemacht. Manche haben Diskriminierung und Antisemitismus erfahren. Andere haben hier erst ihre jüdische Identität erforscht. Wer ihre Geschichten nun hören möchte, sollte für die Ausstellung viel Zeit mitbringen. Es lohnt sich.
Im Dazwischen angekommen. Ein Ausstellungsprojekt in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Morgen wird sie eröffnet und dann kann man sie noch bis zum 22. Mai besuchen. Nina Michalk durfte schon mal vorab einen Blick darauf werfen.
HR Info. Himmel und Erde.
Liebet eure Feinde. Von solchen Kernsätzen der jesuanischen Überlieferung ist der Moskauer Patriarch Kyrill, Chef der russisch-orthodoxen Kirche, meilenweit entfernt. Im Gegenteil, seit dem Einfall der russischen Armee in der Ukraine lässt er kaum eine Gelegenheit aus, den Krieg zu rechtfertigen und ihn als metaphysischen Kampf gegen das Böse theologisch zu überhöhen. Zu Recht hat ihn deshalb jetzt auch die EU auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Was treibt den Moskauer Patriarchen Kyrill an? Wie begründet er seine Haltung? Darüber haben mein Kollege Klaus Hofmeister und ich in dieser Woche mit der katholischen Theologin und Osteuropa-Expertin Regina Elsner gesprochen.
Frau Elsner, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill I., hat den russischen Angriff auf die Ukraine mehrfach gerechtfertigt. Wie rechtfertigt er als Kirchenmann denn die russische Aggression, Frau Elsner?
Als Hintergrund zu dieser Unterstützung des Krieges muss man wissen, dass Patriarch Kirill gemeinsam mit Wladimir Putin seit vielen Jahren eine Ideologie aufgebaut hat, die jetzt auch diesen Krieg rechtfertigt. Und Kern dieser Ideologie ist, dass die Ukraine Teil des russischen Einflussgebietes ist und kein Recht hat, ihr Schicksal, ihre gesellschaftlichen und ihre politischen und eben auch ihre kirchlichen Fragen unabhängig von Moskau zu entscheiden. Also Kirill unterstützt diese Idee, weil er selber auch davon überzeugt ist, dass die Ukraine keine Eigenständigkeit in kirchlichen und eben auch in politischen Fragen hat und dass Russland hier eingreifen muss, weil die Ukraine Gefahr läuft, in dieser Sicht von Europa und von westlichen Werten überrannt zu werden.
Mit welcher Begründung ist denn Kirill da unterwegs?
Er beruft sich auf geschichtliche Gründe, nämlich dass die Orthodoxie in dieser Region in Kiew begründet ist. Das geht zurück auf die Überzeugung, dass Fürst Wladimir 988 als Fürst der damaligen Rus, dieses mittelalterlichen Reiches, orthodox getauft wurde und sein ganzes Volk dann eben auch ins Christentum überführt hat. Und dieses Reich ist mit der Zeit gewachsen und ist irgendwann mit seinem Herrschaftssitz nach Moskau gewandert. Aber Kiew blieb quasi der Ort des Gründungsmythos dieser Orthodoxie in dieser Region. Und das heißt, dass beide zusammengehören in dieser Geschichte der Orthodoxie, auch in der Geschichte der Staatlichkeit dieser Region. Und damit begründet man eigentlich, dass die Ukraine fest zu Russland dazugehört und zu diesem russischen Einflussbereich dazugehört, obwohl man interessanterweise das Geschichtliche auch andersrum definieren könnte. Man könnte ja auch sagen, das ist aus Kiew hervorgegangen, diese Orthodoxie und diese Staatlichkeit, und müsste sich deswegen auf Kiew als Zentrum, auch als politisches Zentrum berufen. Aber wir sehen hier natürlich die machtpolitische Ausnutzung und auch die Tradition der Sowjetunion und dieses Großreichdenkens, die Ukraine und auch Belarus eben ignoriert in ihrer Eigenständigkeit.
Frau Elsner, Sie haben diesen Gründungsmythos beschrieben. Das ist ja im Grunde eigentlich eine theologische Begründung. Und Sie haben auch berichtet, dass Kirill, der Patriarch, und Putin, der Präsident, seit vielen Jahren diese Ideologie aufgebaut haben. Kann man eigentlich fast davon sprechen, dass im Grunde Kirill, also der Patriarch, dem Präsidenten die Argumente liefert für den Krieg?
Ein Teil zumindest. Also Putin hat natürlich auch genug eigene Argumente, um diesen Krieg zu führen. Und ich habe den Eindruck, dass Putins Ideologie auch weiter bestehen würde, wenn die Kirche sagen würde, das hat theologisch keine Grundlage. Also Putin braucht, glaube ich, diese kirchliche Begründung weniger. Allerdings bringt es ihm natürlich einen großen Zuwachs an Zustimmung, auch in der eigenen Bevölkerung und auch in anderen orthodoxen Kirchen, wenn er das religiös legitimieren kann, was er da tut. Wenn er sich berufen kann auf einen göttlichen Willen, auf göttliche Prinzipien in diesem Krieg und in diesem Herrschaftsanspruch. Und deswegen sind die beiden Dinge da schon sehr eng miteinander verwebt. Und Putin und der Patriarch wissen, was sie aneinander haben in dieser Konstruktion.
Kirill hat ja am Anfang des Krieges auch einmal von einem metaphysischen Kampf des Guten gegen das Böse aus dem Westen gesprochen. Das ist ja auch eine starke Überhöhung mit religiöser Sprachmelodie. Was meint er damit?
Damit nimmt Patriarch Kirill ein Vokabular auf, was wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten aus den sogenannten Kulturkämpfen, also aus den Culture Wars, kennen. Das ist etwas, eigentlich ein amerikanisches Konzept, was beschreibt, dass wir in unserer heutigen modernen Welt verschiedene Kulturen haben, verschiedene Zivilisationsräume haben, die durch bestimmte Werte geprägt sind und die im Kampf miteinander stehen, also nicht miteinander auf dieser Erde gleichzeitig existieren können eigentlich. Auf der einen Seite steht da die Vorstellung von liberalen Werten, von Individualismus, individuellen Freiheiten, Selbstbestimmung und so weiter. Und auf der anderen Seite steht eine traditionelle Vorstellung, konservative Werte, auch ein gewisses patriarchales und hierarchisches System, was eben diesen liberalen Werten gegenübersteht. Und was Patriarch Kirill mit diesem Kampf des Guten und des Bösen beschreibt, ist im Prinzip diese Gegenüberstellung, dieser Kampf zwischen diesen beiden Welten, wobei klar ist, dass die liberale Welt, die individualistische Welt, dass die das Böse ist, dass die eben Schaden anrichtet, dass sie den Menschen in seinem Suche nach Heil stört und das verhindert. Und das Gute ist eben die orthodoxe Welt, die von Russland vertreten wird, geschützt wird auch weltweit. Und dieser Kampf, dieser metaphysische Kampf zwischen Gut und Böse in diesen Wertewelten, der wird eben jetzt auf dem Territorium der Ukraine ausgetragen.
Frau Esser, können Sie uns noch mal helfen zu verstehen, um welche Werte geht es da, dem Patriarchen? Was verteidigt er?
Das ist ganz oft in den Äußerungen, die man liest oder in den Dokumenten, die es dazu gibt, sehr offen tatsächlich. Also es ist wirklich schwer festzuklopfen. Die Werte, die dort oft benannt werden, sind Familie in einem traditionellen Verständnis, also Vater, Mutter und möglichst viele Kinder. Das ist Gemeinschaftssinn, also nicht Individualismus, sondern eine Orientierung an der Gemeinschaft, an kollektiven Werten. Dazu gehört unter anderem der Patriotismus, der als so ein Wert genannt wird, also eine Loyalität des Menschen zu dem Staat und zu der Politik, in der er sich befindet. Und dazu gehört eigentlich eher eine negative Abgrenzung von dem, was eben die liberale Welt und die liberalen Werte ausmachen. Also es geht auch um eine Kritik des Kapitalismus, zum Beispiel als Wirtschaftsform und Wirtschaftssystem. Es geht um eine Kritik an Demokratie. Also man ist in dieser traditionellen Wertewelt eher an einem zentralistischen, monarchischen Herrschaftssystem interessiert und findet Demokratie problematisch und kritikwürdig.
Mhm. Spricht Kyrill eigentlich in diesem Punkt, was diesen metaphysischen Kampf angeht, den Kampf gegen den westlichen Liberalismus, auch für die politische Nomenklatur, auch für Putin? Oder ist das Putin nur recht, wenn die Religion dann mit solchen vielleicht doch auch eher der modernen Welt fremden Argumenten unterstützend dabei ist?
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es tatsächlich so ist, dass sowohl die politische Welt, die politische Elite in Russland, als auch große Teile der kirchlichen Welt und auch der kirchlichen Elite diese westlichen, angeblich westlichen und angeblich modernen Werte sehr wohl für sich persönlich zu schätzen wissen. Und man sieht es unter anderem daran, dass sehr viele Familienmitglieder dieser Personen im Westen leben, dort natürlich diese Freiheiten, die persönlichen Freiheiten, auch die demokratischen Freiheiten sehr ausnutzen und genießen. Und das deutet darauf hin, dass sowohl Putin als auch der Patriarch sehr gut verstehen, dass ihnen diese Werteagenda, diese konservativen Werte vor allem dabei helfen, Macht zu sichern, also eine eigene Macht zu sichern und Menschen, die vielleicht verunsichert sind in dieser Vielfalt der modernen Welt, einfache Antworten zu geben, zu sagen, das ist die richtige Lösung, so seid ihr auf dem richtigen Weg und müsst euch nicht weiter selber auseinandersetzen mit den schwierigen und sehr ambivalenten Fragen, die wir in dieser modernen Welt einfach vor uns haben. Also es ist auch, also konservative Werte dienen auch dazu, um patriarchale Machtsysteme zu stützen und das sehen wir hier sehr, sehr deutlich.
Aber müsste nicht auch der Krieg gegen die Ukraine, gegen ein Brudervolk, ja im Grunde gegen die eigenen Christenmenschen der eigenen Kirche, eigentlich auch diesem Wertesystem widersprechen? Es gibt doch auch in der orthodoxen Kirche Positionspapiere, die sozusagen eigentlich ein friedensethisches Profil der Kirche beschreiben.
Das ist aus unserer Perspektive sicher so. Und deswegen sind wir ja auch so verblüfft und auch verzweifelt darüber, wie die Kirche hier agiert. Weil man denkt, aus so einem christlichen und auch ökumenisch bereits vielfach verhandelten Friedensverständnis heraus, kann das doch überhaupt nicht sein, was wir da gerade sehen. Aber wenn man sich die Schriften anguckt, die Äußerungen, eben auch die Predigten von Patriarch Kirill in den letzten Wochen, dann sieht man, dass aus deren Perspektive diese ganzen Argumente für Frieden schaffen und Friedensherstellung, sie auf ihrer Seite sehen. Also sie sind der festen Überzeugung, dass sie durch diese Militäroperation, es wird ja auch nicht Krieg genannt, Menschen, die unterdrückt sind seit vielen Jahren, zu einer neuen friedlichen Situation verhelfen. Und das macht es so schwierig, da wirklich argumentativ weiterzukommen, weil die russische Seite die Realität komplett verweigert, was in der Ukraine tatsächlich passiert an Mord, an Leid, an Fluchtgeschichten und an Zerstörung. Das kommt auf der russischen Seite überhaupt nicht vor.
Kyrills Krieg über die Position der russisch-orthodoxen Kirche und ihres Patriarchen im Krieg gegen die Ukraine haben mein Kollege Klaus Hofmeister und ich mit der katholischen Theologin und Osteuropa-Expertin Regina Elsner gesprochen. Das war der Auszug eines längeren Gespräches. Das ausführliche Interview können Sie heute Vormittag um 11.30 Uhr in hr2 Kultur hören. Und Sie finden es auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Auch die Beiträge dieser Sendung können Sie nachhören. Den Himmel und Erde Podcast gibt's bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.